Als ich so im Grundschulalter war, habe ich in Neuenhain beim Singspielkreis mitgemacht. Das war so eine Musiktheatertruppe. Es wurden Märchen gespielt, Geschichten, immer mit Liedern. Ich habe gerne gesungen und Theater gespielt. Und als ich die Rolle als Bär bekam, der am Ende der Prinz ist, hüpfte mein kleines Herz. Ich hatte als Prinz ein schillerndes, goldenes Hemd an und ein Solo. Hurra, hurra, der Tag ist da. Ich kann den Text immer noch. Bei der großen Aufführung ging ich also nach vorne. Die Musik begann und ich sang mein Lied. Es kam die Zeile, was ist denn schon dabei? Und im Eifer des Gefechts hob ich dabei fragend die Hände und wackelte mit dem Kopf hin und her. Und ich weiß noch, dass ich so stolz war in dem Moment, dass ich mich getraut hab, mich zu bewegen. Nach der Aufführung lief ich gut geschwitzt, satt und glücklich hinunter zu all den Erwachsenen. Und natürlich wollte ich ein Feedback zu meiner meisterlichen Spontankoreografie. Ich fragte also, ob das so gut war. Und jemand sagte, es war zu viel. Ich weiß das noch so exakt, weil sich da was verändert hat. Ich erinnere mich an diesen leisen Wechsel. An diesen Moment, in dem ich gemerkt habe, ab jetzt zählt nicht mehr nur, was ich liebe. Ab jetzt zählt, wie es wirkt. Vorher habe ich Dinge gemacht, weil sie aus mir heraus wollten. Ich habe Geschichten geschrieben, die mein Bruder geduldig las, obwohl er weder Fantasy noch Science Fiction wirklich leiden kann. Und es war egal. Ich war frei. Und dann kam dieser feine Riss. Kein Knall. Kein Drama eigentlich. Ein Satz, ein Blick, eine Note. Ab da wollte ich nicht mehr nur echt sein, ab da wollte ich gut sein. Gefallen. Clara Lösel bringt diesen Moment auf den Punkt. Sie sagt, doch dann passierte eine Sache. Ich wurde plötzlich 7. Mit 7 stirbt nicht die Fantasie. Mit 7 wird sie vorsichtig. Vorher malt man Himmel in grellen Farben und jeder Größe, weil Himmel größer sein dürfen und auch grün. Sterne, weil es nie genug davon gibt. Menschen, die niemandem ähnlich sehen. Und trotzdem sind sie genau richtig so. Und dann sagt jemand, das sieht dem aber überhaupt nicht ähnlich. Und plötzlich steht neben deiner Staffelei eine unsichtbare Jury, für immer. Aus Spiel wird Bewertung, aus Kreativität Vergleich. Und statt Freude geht es jetzt um Können. Das Tragische ist nicht Kritik. Das Tragische ist der Blickwechsel, den sie bewirken kann. Als ich noch in der Rundfunkarbeit war, hat mir mal jemand dort gesagt, meine Beiträge seien Theologie auf Poesiealbumsniveau. Und da war ich nicht mehr 7. Also sagte ich, was soll ich mit dieser Information jetzt? Das war ja nun keine Kritik. Es war unprofessionell und ehrlich gesagt fast peinlich. Also für die andere Person. Wollte sie mir sagen, du, das muss theologisch fundierter sein oder könntest du schauen, dass da noch ein bisschen mehr Tiefe drin ist? Weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht mal, dass das Ziel war, mich zu verletzen. Es war einfach vollkommen achtlos. Und der Unterschied, warum es mich da nicht getroffen hat, war nur der, dass ich inzwischen dann doch wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Es war mir nicht mehr wichtig, zu gefallen. Aber diese Bewertungen, die wir erleben, die machen was mit uns. Man beginnt sich selbst von außen zu betrachten. Man malt nicht mehr, weil man will. Man malt, um zu genügen. Du schreibst, um in ein Muster zu passen. Nicht mehr, weil du deine Stimme für Dinge einsetzen willst, die dich bewegen. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Kinder laufen, weil Beine laufen wollen. Sie rennen, weil Wind sich gut anfühlt und weil Rennen lebendig macht. Weil sie so begeistert sind und irgendwo hin wollen. Und das kann man entweder nur mit Hüpfen erreichen oder Rennen. Ich rannte für das Rennen, nicht fürs Siegen, sagt Clara Pösel in ihrem Gedicht. Und dann taucht eine Stoppuhr auf, eine Tabelle und vor allen Dingen ein Podest. Und da ist es. Das ist die neue Erkenntnis. Nur wer oben steht, wird gesehen. Du bist nur gut, wenn du besser warst als andere. Und wir übernehmen das früh. Wir sortieren uns ein, wir lernen, wo wir ungefähr stehen, immer im Vergleich mit anderen. Wir schauen nach oben und spüren, dass wir nicht gut genug waren, weil wir ja nicht ganz oben stehen. Und irgendwann glaubst du das. Du glaubst, dein Wert ließe sich messen. Man kann das beobachten, nicht nur auf Sportplätzen, auch in Gemeinden, auch in Kirchen. Wenn ich mit Kollegen schwätze und wir erzählen von neuen Gottesdienstformaten oder Veranstaltungen in der Gemeinde, dann ist die allererste Frage: Ah, und wie viel waren da? Wir zählen nicht nur Zeiten, wir zählen Wirkung, Reaktionen, Erfolge. Als spiele es eine Rolle, ob da 5 waren, denen es total gut getan hat, oder 100, die gelangweilt auf ihr Handy gestarrt haben. Aber wir wollen gefallen, erfolgreich sein. Und ich bin da auch nicht völlig frei von, sage ich ehrlich. Ich mache diesen Beruf seit 14 Jahren und ich habe in keiner einzigen Predigt, keinem Text oder Vortrag jemals das Wort schwul verwendet. Ich habe da immer drumherum geeiert, damit es niemanden irritiert. Ich habe Sätze gestrichen, weil sie zu sehr nach mir klangen, Geschichten verändert, die Namen, das Geschlecht. Nicht aus Angst vor Gott, nie aus Angst vor Gott, sondern aus Angst vor Bewertung. Und das sind so 7 Momente. Mit 7 wird Tanzen peinlich, vorher ist Tanzen Bewegung. Danach ist Tanzen Risiko, dass es jemand dämlich findet und sich lustig macht. Und dann sitzt die Freude alleine auf dem Stuhl am Rand, weil keiner sie zum Tanzen auffordert. Du lernst, wo die Reihe ist. Und dann bleibst du drin. Wann Applaus kommt und du passt dich an, du machst dich klein, damit andere dich aushalten. Damit sie lächeln, wenn du reinkommst und sich freuen, dich zu sehen. Das ist so netter. Kennst du den Satz? Und irgendwann tanzt du vielleicht noch, aber nicht mehr frei. Dabei ruft uns Jesus doch eigentlich gerade dazu auf, eben unabhängig von Performance, Qualität und Leistung zu leben. Ich meine, schau dir Petrus an. Der Mann, auf den Jesus seine Kirche baut, der hat da keinen Abschluss für und auch kein Zertifikat, keine Fortbildung oder sonst was. Jesus geht nicht zu den Schriftgelehrten. Die hätte es ja auch gegeben und die haben Fachwissen, kennen sich aus und so weiter. Er geht zu Petrus. Und eben nicht, weil Petrus perfekt ist, sondern weil Petrus bereit ist. Petrus wird später groß reden, er wird versprechen, Stand zu halten und er wird sagen: Mit dir gehe ich bis in den Tod. Und ein paar Stunden später wird er Jesus verleugnen, sagen, er kennt ihn nicht, dass er mit ihm nichts zu tun hat. 3-mal. Wenn Leistung das Kriterium wäre, wäre Petrus gefeuert. Und wenn Gott Tabellen führen würde, wäre die Nummer auch durch. Aber nach der Auferstehung geschieht was komplett anderes. Was ganz Unerwartetes. Jesus steht am Ufer, er macht ein Feuer, brät Fisch. Und er macht Petrus nicht rund. Er spricht ihn nicht an auf sein Scheitern. Er fragt nicht nach seiner Standhaftigkeit und wo die geblieben ist. Er erwähnt das nicht mal. Er stellt eine einzige Frage. Liebst du mich? Keine Bilanz, keine Tabelle und keine Abrechnung. Die Liebe wird nicht zurückgenommen, weil jemand einen schwachen Moment hatte. Und es ist keine Romantik, das ist Revolution, weil wir in einer Welt leben, in der es oft anders ist, in der man direkt zurücktritt, wenn man einen Fehler gemacht hat, die Karriere beendet, wenn man halt nur Zweiter wurde. Wir leben in einer Welt, in der man nur so lange dazugehört, wie man liefert. Und das unterbricht Jesus. Er bindet Petrus nicht an seine Leistung, er bindet ihn an Beziehung. Und dann gibt er ihm einen Auftrag, weil er ihm vertraut. Trotz allem. Das Reich Gottes funktioniert nicht über Auszeichnungen. Es wächst über Beziehung. Und es braucht Zeit und Geduld und Beharrlichkeit und auch Scheitern. Wenn wir uns nur auf Leistung und auf Brillanz konzentrieren, wenn wir immer nur nach oben schauen zu den Schönen und Starken, dann wird dich das bitter machen und klein. Und das ist der Tod der Fantasie. Clara Lösel sagt in ihrem Gedicht deswegen was total Kluges ganz am Schluss. Sie sagt, der reichste Ort der Welt ist der Friedhof, weil da die Bilder liegen, die niemand gemalt hat, die Bücher, die keiner geschrieben hat und die Gespräche, die niemand führte, Ideen, die keiner gewagt hat. Und sie liegen da nicht, weil Menschen unfähig gewesen wären, sie umzusetzen. Sie haben es gar nicht versucht, weil sie verinnerlicht haben, es reicht nicht, ich reiche nicht. Wir begraben Träume nicht aus Bosheit, wir begraben sie wegen der Vergleiche. Wir hören auf zu fragen. Wir riskieren nichts mehr und irgendwann hören wir auch auf zu tanzen und zu singen. Und das hat nichts mit Lebensalter zu tun, mit Erwachsenwerden oder realistisch. Es liegt einzig daran, dass wir anfangen, uns selbst zu bewerten. Jesus stellt kein Siegertreppchen auf. Er setzt sich an Tische, auf den Boden, er beruft Fischer, er spricht mit Kriminellen, er lobt Kinder, die ihre Meinung frei sagen. Er macht das aus Vertrauen, glaube ich, und weil er in Beziehung steht zu dir und zu mir. Der findet dich nicht seltsam. Und er will hören, was du zu sagen hast, was du fühlst, was deine großen Träume sind. Kleine Kinder vertrauen noch. Sie rechnen nicht, sie vergleichen nicht permanent ihren Platz. Sie leben. Und ich glaube, das ist es, was uns verloren geht. Eine Freundin sagte mal, das sei die größte Veränderung, die sie bei ihren Kindern bemerkt hat. Als sie in die Schule kam, verschwand ihr strahlendes Lachen. Da war plötzlich die Schwere von Selbstzweifeln. Und ich denke mir, wie furchtbar ist das? Ich weiß, dass die Menschen sich vergleichen, dass wir das alle tun, ob wir wollen oder nicht. Das wird vermutlich keiner von uns ändern können. Aber ich will mir nicht länger einreden lassen, dass mein Wert messbar ist. Ich will rennen, ohne dass jemand die Zeit stoppt. Ich will reden, ohne mich selbst innerlich zu zensieren und zu überlegen, wie der und der das jetzt verstehen könnte. Ich will glauben, dass ich geliebt bin, auch wenn ich 20 Kilo zunehme. Dass Jesus mich genauso wundervoll findet, auch wenn ich krank würde und nicht mehr arbeiten kann. Ich will glauben, dass ich das, was vor mir liegt, schaffen kann, aber nicht muss. Dass ich mir diese Liebe nicht verdienen muss. Jesus hat Petrus nicht neu eingestellt, weil er sich ja dann doch bewährt hat. Er hat ihn gehalten, weil Liebe nicht kündigt. Und vielleicht liegt genau hier der Wendepunkt. Würdest du die kindliche Unwissenheit wirklich gerne zurückhaben? Erwachsene Freiheit ist schwer, aber es lohnt sich sehr, da dran zu bleiben, egal wie alt du bist. Es ist eine Freiheit, die weiß, ich muss nichts gewinnen, um geliebt zu sein. Ich muss nichts beweisen, um dazuzugehören. Ich muss auch nichts darstellen, damit ich wertvoll bin. Mit 7 haben wir gelernt, uns selbst von außen zu sehen. Und die Bibel sagt, ja, außen gibt's. Aber das ändert halt nichts am Inhalt und nichts daran, dass Gott dich liebt, egal wie die Schichten drumherum gerade aussehen oder was Richard aus der Buchhaltung über dich denkt. Du bist frei, frei zu malen, auch wenn es niemandem ähnlich sieht, frei zu rennen, auch wenn niemand die Zeit misst. Du bist frei zu tanzen, auch wenn es nicht perfekt ist und du bist frei zu glauben, dass Gottes Blick kein Bewertungsbogen ist. Liebe fragt nicht nach Podestplätzen. Sie fragt nach Beziehung. Sie fragt, liebst du mich? Mehr nicht. Mehr braucht's nicht. Und vielleicht beginnt Reichtum nicht auf Friedhöfen. Vielleicht beginnt er da, wo Menschen aufhören, sich selbst nach Farbe und Größe und Qualität zu sortieren. Da, wo sie nicht mehr fragen, reicht das? Und ich verspreche dir, Gott war schon immer da. Bevor und nachdem wir plötzlich 7 wurden.